Hallo Nachbar, das Magazin für grenzenlose Grenzgänger. Politik, Kultur, Soziales, Wirtschaft und Umwelt aus dem deutschen Nachbarland. Hallo Nachbar, der Blick über die Grenze bei Radio Monot. Einen wunderschönen guten Abend, es ist 7:04 an diesem stürmischen, schneeigen Dienstagabend. Heute geht es um unser Lieblingsthema, nämlich das Radio. Und im Studio begrüßt Sie heute Daniel Nestlen. Und wir beginnen ausnahmsweise mit einem Musikwunsch für einen ganz besonderen Menschen. Alles Gute zum Geburtstag. Baby Squirrel, use a sexy motherfucker. Give me your, give me your, give me your attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself. You're wonderful, flawless, ooh, you a sexy lady. But you walk around here like you wanna be someone else. You're fine, so fine. Fine, so fine. Ooh, whoa. Oh girl, I'm gonna show you when you're mine. Radio ist eine tolle Sache natürlich. Radiogerät einschalten, es gibt Informationen, Unterhaltung, Musik, Service. Die Übertragungsarten sind heute ganz vielfältig. UKW, Kurzwelle, DAB, Internet. Genauso bunt und vielfältig stellt sich aber auch die Geschichte des Rundfunks dar. Dabei sind die Entwicklung der Technik, also der Sender und der Empfangsgeräte, wie wir sie zu Hause stehen haben oder im Auto haben, eng verzahnt mit den gesellschaftlichen und den kulturellen Umständen der jeweiligen Zeit. In Radolfzell läuft derzeit eine Radio-Rundfunk-Ausstellung, die sich genau diesen Verzahnungen widmet. Organisiert wird die Ausstellung vom Verein Comporama Radolfzell, der sich auch mit anderen technischen Geräten befasst, zum Beispiel Rechenmaschinen oder Computern. Heute soll es aber im Schwerpunkt um das Radio gehen. Wir sind ja auch beim Radio. Und ich freue mich, dass ich hierzu einen Fachmann vom Verein Comporama im Studio habe, nämlich den ersten Vorsitzenden Wolfgang Scheinberger. Guten Abend, Herr Scheinberger.
Ja, guten Abend, Herr Nestlen.
Herr Scheinberger, Sie haben da was mitgebracht. Sie haben da einen Kasten vor sich stehen mit vielen Knöpfen und einer Europakarte darauf. Jetzt drücken Sie doch mal bitte auf eins der Knöpfchen.
Thank you.
Guten Abend, hier ist der Londoner Rundfunk. Big Ben hat 8 Uhr geschlagen.
Hier ist England.
Und hier ist natürlich Radio Munod, aber es war ein ganz wichtiges und ein ganz berühmtes Radiosignal. Herr Scheinberger, was verbinden Sie denn mit diesem Signal? Und wenn Sie das mal noch erläutern würden persönlich.
Dieses Radiosignal war das allerwichtigste und allerbekannteste im ganzen Zweiten Weltkrieg. Sie haben eben gerade einen Teil gehört, der sich Ihnen erklären muss. Zumindest haben Sie gehört
ein Klopfzeichen.
Diese Klopfzeichen kennt jeder Funker. Das ist nämlich das V. Kurz, lang. Das V, das der Anfangsbuchstabe von Victory ist. Und Churchill hat ja ein bekanntes Bild, das vielen Hörern noch im Gedächtnis sein wird, hat ja mit diesem Zeichen auch seine Soldaten ermuntert, indem er die rechte Hand hochgehoben hat und den Zeiger und den Mittelfinger zu einem V gezeigt hat. Victory, wir werden siegen, auch zur Zeit noch, als die Soldaten nicht wussten, ob sie siegen würden. Wenn Sie dies gehört haben, haben Sie gemerkt, dass außer diesem Zeichen, das früher nur da war, später noch eine Musik gespielt wurde. Und die wurde ganz speziell auf die Deutschen gemünzt. Es ist nämlich die Schicksalssymphonie von Beethoven. Das war zu der Zeit, als sich das Kriegsglück, wie man so schön sagt, wobei es ja kein Glück ist, gewendet hat zugunsten der Alliierten und die Deutschen nun wussten, was auf sie zukommen würde.
Wir sehen also, wir sind schon mittendrin in der Radiogeschichte oder Geschichten rund ums Radio. Da kommen wir auch gleich nachher nochmal dazu. Jetzt ganz persönlich, wie kamen Sie denn dazu, sich mit dem Radio oder dem Rundfunk zu beschäftigen? Mit der Technik, mit der Geschichte? Ganz persönlich.
Ja, es hat bei mir angefangen, da war ich vielleicht... Ich bin 1939 geboren, da war ich vielleicht 5 oder 6 Jahre alt. Da hat unser Vater uns gezeigt beim Radio, dass man BBC London hören konnte. Und es war für mich unglaublich spannend, wie ich die Musik gehört habe und hörte und auch die Ansage von Radio London. Ich hörte und ich wusste, dass es über hunderte von Kilometern über die Äther die Stimme gehen würde. Und ich konnte mir kaum vorstellen, wie das funktionieren würde. Ich war hell begeistert davon, vom Radio hören generell.
Und wann haben Sie dann angefangen, selbst Radios zu bauen, wie Sie mir vorhin erzählt haben?
Ja, ich bin schon als Kind handwerklich sehr begabt gewesen und mein Vater hat mich auch unterstützt und hat mich dann auch in Richtung Radio basteln, Detektorempfänger basteln, Antenne machen, Kopfhörer und so weiter sehr unterstützt. Und ich hatte da auch viel gebastelt und dann eines Tages gab es zu Weihnachten auf dem Gabentisch den Kasten, der hieß Radiomann. Von der Frankschen Verlagsbuchhandlung in Stuttgart, mit dem Spruch, von Gebirg zum Ozean, alles hört der Radiomann. Und ich war hell begeistert und habe alle diese Versuche, die dort waren, alle nachgebaut, mehrfach und gelesen. Am Anfang noch gar nichts verstanden, bis später dann tatsächlich ein Radio herauskam. Es fand ich unglaublich toll, dass ich dann auf einem kleinen Tablett, das vielleicht DIN A4 groß war, ein Radio zusammengebaut habe und ich konnte dann selber dann Musik hören. Auch abends natürlich, wenn meine Mutter dann immer mich früh genug ins Bett geschickt hat, konnte ich mal ein Radio anschalten und ein bisschen Radiomusik hören.
Aber wahrscheinlich in einer anderen Qualität als heute, oder?
Nein, aber für die damalige Zeit war das schon ein enormes Erlebnis, so etwas zu hören. Die Qualität ist natürlich so... Wir sind heutzutage so verwöhnt und haben eine so wunderbare Qualität, dass man eine solche auch erst recht dann von den damaligen Volksempfängern oder solchen Radios dann denkt, mein Gott, was ist denn das? Wie hört sich das denn an?
Was war denn das für ein Gefühl für Sie, plötzlich eben Radio zu hören? War das ganz selbstverständlich und es war halt toll, dass Sie es selber gebastelt haben?
Ja, das war ein Erlebnis, dass ich das gebastelt habe, dass ich etwas, ein eigenes Radio auch hatte. Das, die heutige Jugend versteht das gar nicht, weil man ein Transistorradio auf dem Flohmarkt für 5 € kauft und es funktioniert wunderbar und hört alles Mögliche. Damals gab's das alles nicht. Ein Radio, ein richtiges Radiogerät hat damals um die 300, 400 Reichsmark gekostet. Das ist ungefähr das Doppelte eines Lehrergehaltes gewesen damals. Also das war sehr, sehr teuer und nur ganz wenige Leute hatten ein Radio. Und mein Vater hatte ein Radio gehabt und ich fand es eben ganz toll, das dann auch zu hören, aber das war nicht üblich. Mhm. Also man konnte unter den, auch bei den Klassenkameraden, konnte man selten eine Familie finden, die zu Hause ein Radio hatte. Da, heutzutage hat man Küchenradio und Weckerradio und Autoradio. Auch Autoradio gab es damals ja gar noch nicht.
Es gab ja auch nicht so viele Autos.
Richtig, ganz abgesehen davon, ja.
Es gab ja schon lange auch Funk, aber der Radiobetrieb, der Rundfunk, der ist ja noch gar nicht so alt, sage ich mal. Wann hat denn das erste Radioprogramm in Deutschland begonnen?
Das erste Radioprogramm hat 1923 begonnen von einem Sender aus dem Voxhaus in Berlin und hat damals mit dem enormen Leistung von 100 Watt gesendet. Heute denkt man, 100 Watt, das habe ich im Kofferradio fast drin. Und das war damals der erste Anfang. In England gab es den Rundfunk schon früher, in Amerika auch schon früher, aber nicht so viel früher. Also die ersten Rundfunkgeräte oder die ersten Radios, die mussten ja dann mit Röhren gebaut werden, die gab es vielleicht 1915, 18 sowas. Mhm. Vorher gab es keine Radioröhren. Die wurden ja damals erst erfunden, in großer Mühe. Und dann von den Amerikanern, von 2 Amerikanern, dann sehr protegiert und hergestellt. Amerika war dadurch auch führend. Aber es gab vorher keine Rundfunkröhren. Da konnte man weder damit etwas hören, noch damit senden. Das ging gar nicht.
Mhm. Ja, aber dann begann der Aufstieg des Radios relativ rasant.
Das war eine solche Evolution gewesen, dass man dann in einem Kasten die Musik hören konnte. Die Revolution, die es bei uns in den 50er Jahren gab, vom Fernseher, überhaupt nichts dagegen. Also, wenn man gar nichts hatte und man hatte auf dem Dorf höchstens den Ausrufer, der mit einer Glocke dann die neuesten Nachrichten bekannt gemacht hat, und dann hatte man ein Radio, wo man dann mehrere Sender, Paris und London und Moskau und Rom, hören konnte. Auch Wien natürlich. Und dann kam auch noch Musik. Ich habe mir lange überlegt, wie denn die kleinen Männlein aussehen würden, die dann im Radio dann die Musik machen. Und gleichzeitig habe ich mir gedacht, das kann eigentlich gar nicht sein. Aber wie es dann richtig funktionierte, habe ich nicht gewusst. Aber es war eine gesellschaftliche Umwälzung, eine große Umwälzung, dass dann endlich das Radio da war.
Es war ein Tor zur Welt.
Bitte?
Es war ein Tor zur Welt.
Aber das war ein Tor zur Welt.
Und jetzt haben Sie in Radolfzell eine Ausstellung, auch mit tollen Radiogeräten. Und wie kamen Sie denn dazu, diese Ausstellung oder überhaupt diesen Verein Comporama zu gründen?
Also Comporama gegründet wurde aus einem ganz anderen Grunde. Mhm. Ich habe als Jugendlicher dann mit anderen Freunden zusammen alte Radios auseinandergebaut, damit wir dann Einzelteile hatten, und konnten uns dann für die Gitarre einen Verstärker bauen.
Das ist aber gemein gegenüber den Radios.
Ja. Und als ich dann pensioniert war und wir sind hier nach Radolfzell runtergezogen, und da habe ich nach einiger Zeit gedacht, eigentlich ist jetzt die Zeit, wo die Leute ihre alten Computer wegwerfen, weil sie dann neuere DOS-Computer oder gar Windows-Computer haben wollen. Und ich kann vielleicht gut machen, dass damals hatten wir die alten Radios weggeworfen. Mhm. Keiner hat dran gedacht, sowas zu sammeln oder ganz, ganz selten einer. Und heute denke ich dran oder ich dachte dran, jetzt können wir Computer sammeln. Und wir haben dann angefangen, in Radolfzell mit Hilfe des Leiters der Volkshochschule dann Radios zu sammeln, bekannt zu machen, dass sowas überhaupt wäre, dass eine Gruppe da wäre, die würde alte Computer sammeln. Und wir haben enorm viel Geräte bekommen. Alle Firmen, die man heute auch noch kennt, das war gewesen Commodore und es war IBM noch keine, die kamen erst später dazu und Sinclair natürlich und Philips davor und Apple, natürlich alle diese Geräte, die waren da und wir haben ganz viele davon bekommen und besitzen auch sehr viele. Wir besitzen beispielsweise die gesamte Produktionspalette von Commodore, die jemals was hergestellt haben. Auch die alte Schreibmaschine, die gebaut haben und die Taschenrechner. Weil die Leute einfach froh, die waren teilweise froh, die haben sich bedankt darüber, dass wir es nehmen würden. Allerdings haben wir den Leuten auch dann schriftlich gegeben, dass wir uns nicht nur bedanken, sondern auch versprechen, dass wir die Geräte nicht verkaufen, sondern für unsere Ausstellung und für unseren Verein verwenden.
Und im Moment machen Sie jetzt eben eine Ausstellung, aber übers Radio und die Radiogeschichten. Und wie diese Geschichte mit der Kultur und allem verzahnt ist, darüber unterhalten wir uns gleich weiter.
We must miss you when we grow tired of all.
Im Studio ist heute bei Hallo Nachbar Wolfgang Scheinberger, Vorsitzender des Vereins Comporama in Radolfzell. Der Verein hat sich auf die Fahnen geschrieben, alte technische Geräte, insbesondere Rechenmaschinen, Computer, Radios zu sammeln, zu dokumentieren. Und im Moment läuft eine Ausstellung in Radolfzell über Radios. Und das soll heute unser Thema sein. Herr Scheinberger, Ihre Sammlung umfasst derzeit aktuell rund 80 Radiogeräte. Wie kam es denn dazu, zu der Idee, daraus auch gleich eine Ausstellung zu machen?
Ja, es kam dazu, dass wir erstmal diese Radios geschenkt bekommen haben, obwohl wir ja eigentlich ursprünglich eine Computersammel- und ein Computerverein waren. Dann kamen so Leute, die gesagt haben, ja, neben unserem alten Computer habe ich auch noch das alte Radio von der Oma, ob wir sowas auch haben wollen. Da haben die Leute dann offene Türen eingerannt, denn ich war ja schon alter Radiobastler gewesen seit meiner Jugend. Ich habe auch mein Studium in den ersten Semester dann damit finanziert, indem ich dann im Radiogeschäft, in mehreren verschiedenen Radiogeschäften dann gearbeitet habe und auch privat dann Radios repariert habe. Und dann haben wir dann die Radios genommen und aus den Radios ergaben sich dann auch, dass eben nicht nur irgendwelche Radios aus den 50er Jahren sind, sondern auch ganz alte Radios. Beispielsweise uns hat ein Mann erzählt, er hätte in Bodman auf dem Flohmarkt, nicht auf dem Flohmarkt, sondern auf dem Sperrmüll vor einem Hotel, hätte er eine Kiste gesehen, die sah so aus, als hätte er sie als Stehpult benutzen können. Mhm. Und hat gedacht, ach, das gefällt mir eigentlich, sieht schön aus, ein schönes Holz ist es. Und beim Hochheben hat er gemerkt, das ist wohl nicht nur eine Kiste, die man für ein Stehpult benutzen kann, sondern da ist was innen drin und hat aufgemacht, da sind Radioröhren drin, hat das Ding mit nach Hause genommen. Das ist ein Radio, das ist 1927 hergestellt worden, zu einem Handelspreis von 570 Reichsmark. Wissen wir definitiv, weil wir solche Quittungen auch besitzen von Radiogeschäften. Und das war damals eine unendlich teure Sache. Das konnte kein Mensch sich leisten. Und dieses Radio stand oder ein solches Radio, ob es genau dieses war, weiß ich nicht, aber der Typ war es, war im Stand im Adler in Radolfzell. Und die Leute sind abends gekommen und haben ihr Bierchen getrunken und haben Radio gehört. So wie die Leute in den 50er Jahren dann in die Wirtschaft gegangen sind, um Fernsehen zu schauen. Mhm. Und dies das älteste Radio, was wir haben. Und dann kamen eben noch einige dazu. Und wir haben dann die Radios gesammelt und die auch repariert und wieder angeschaut. Und wir haben auch die Geschichten uns erzählen lassen. Das ist etwas, was ich so gern mache. Ich frage die Leute dann, woher haben sie das denn? Und gibt es denn dazu noch eine Geschichte? Und wir haben ganz viele Geschichten zu den Radios. Witzige, normale, aber auch teilweise ganz schreckliche und traurige Geschichten. Aus diesem großen Fundus haben wir dann irgendwann wieder eine Radioaufstellung zusammengestellt. Wir haben sie geschichtlich aufgebaut. Wir haben das erste Radio, ein Saba aus 1925. Dann haben wir diesen eben gerade, den Telefunken T90W von 1927. Dann haben wir die Radios, die 1930 gebaut wurden, bis 35 gebaut worden. Dann kamen die Radios, die im Dritten Reich gebaut wurden, der Volksempfänger. Viele Leute kennen auch noch das eine Gerät von dem Volksempfänger. Dann haben wir die Radios, die nach dem Krieg gebaut wurden. Und da gab es auch ganz witzige Geschichten drüber. Da kann man viel drüber erzählen, aber ich will sie nicht nur dauernd langweilen. Aber wir stellen die Radios nicht nur einfach hin. Nicht Radio 1, Radio 2, Radio 3 und mit einer Beschreibung. Das wäre für die Menschen tödlich langweilig. Man kann nicht mit geschlossenen, mit Händen in der Tasche durchgehen und kann sich die Radios anschauen, sagen, ist ja ganz schön, ich habe so ein Ding auch zu Hause. Wen interessiert denn das? Sondern wir erzählen von der Technik, wie die Leute es wissen wollen, von dem Design, von der gesellschaftlichen, von der politischen Bedeutung und von den persönlichen Geschichten. Erzählen wir dazu, das macht das Ganze auch selbst lebendig.
Was sind denn das zum Beispiel für persönliche Geschichten, die Sie dort darstellen in Ihrer Ausstellung? Nur eine beispielhafte.
Eine Geschichte, ganz witzig, der Roland 4. Ein Mann ruft mich an und sagt, er hätte ein Radio, ein altes Radio. Und das war schon die Zeit, wo wir dann sehr, sehr zurückhaltend waren, mit Radios zu nehmen, weil wir nicht den ganzen Keller und das Dachgeschoss vollstellen wollen mit irgendwelchen Radios, die auch keine besondere Bedeutung für ein Museum haben. Und er sagt dann, und ich habe gefragt, was das für ein Radio wäre. Und er sagt, ja, er wüsste nicht ganz genau, es würde draufstehen Roland 4. Da haben bei mir alle Glocken geklingelt. Ich habe gedacht, Donnerwetter, das Ding musst du haben. Ich habe mir aufgeschrieben, den Mann und die Adresse und Telefonnummer. Und er hat mich verabschiedet. Und wir haben uns verabschiedet, dass wir natürlich vorbeikommen und so weiter und so weiter. Aber ich muss da zu meiner Schande gestehen, ich habe so eine Zettelwirtschaft. Ich schreibe vieles auf einen Zettel. Und der Zettel war weg. Ich habe den Zettel über ein Jahr lang nicht mehr gefunden. Ich habe gedacht, es kann doch wohl nicht wahr sein. Roland IV, von Dr. Seibt Berlin, in den 30er Jahren gebaut, ein ganz tolles, super tolles Ding. Und ich, Idiot, verschlamm den Zettel. Nach einem Jahr habe ich ihn durch Hochheben mehrerer Zettel unten drunter gefunden. Ich habe sofort den Mann angerufen, habe mich vielmals entschuldigt und hat gelacht. Er hat gesagt, ja, er hätte schon gedacht, entweder gäbe es uns gar nicht mehr oder wir hätten kein Interesse dran. Ich habe mich vielmals entschuldigt dafür und wir haben ausgemacht, dass wir kommen. Und er hat mir die Adresse gesagt, bei Balingen. Und ich bin mit einem Freund hingefahren, mit voller Spannung. Und wir treffen den Mann an und hat eine große Garage und macht die Garage auf und führt uns rein. Und da steht so eine Art Küchenradio aus den 50er Jahren. Ich denke, es kann doch wohl nicht wahr sein. Wir fahren fast 200, 150 Kilometer zu diesem Scheißort, nur dass er uns diesen blöden Küchenradio dahinstellt. Und er muss wohl unser Gesicht gesehen haben und sagt, ja, ja, ich habe auch noch was anderes. Und geht einen Schritt weiter und an einem anderen Tisch hebt er dann eine Decke hoch und da stand das Ding. Selten habe ich ein Radio gesehen, das so in einem so guten Zustand war. Das Holz hat noch einen solchen wunderbaren Lack gehabt. Nichts verkratzt, überhaupt nichts dran.
Und was war das Besondere an diesem Radio?
Das war ein Radio Roland IV, gebaut in der Firma des Dr. Seibt in Berlin. Und die Firma ist im Krieg ganz zerstört worden und der Dr. Seibt hat später gar nichts mehr gemacht. Deswegen sind die Radios eben auch ganz besonders und es gab auch nicht so sehr viel. Und durch unsere Recherche haben wir festgestellt, dass dieses Radio wahrscheinlich das einzige ist, das es in Deutschland gibt.
Und jetzt haben Sie es in der Ausstellung?
Das haben wir natürlich in der Ausstellung. Und ich habe dann gesehen, das Radio ist würfelförmig und obendrauf habe ich die Deckplatte gesehen und habe gesehen, dass die hinten mit einem kleinen Verschluss, dann Drehverschluss dann befestigt ist. Und den Drehverschluss habe ich aufgemacht und schieb das zurück und sehe innen drin etwas, was einer, der sich nicht auskennt, überhaupt nicht besonders macht. Da sind alle Einzelteile drin, der Kondensator, der Drehkondensator und so weiter und so weiter und so weiter und mehrere Röhren, aber nicht alle. Leute, die sich im Radiosammeln auskennen, kennen jetzt die Geschichte. Damals hat man Radios ohne Röhren verkauft, weil die Radios so teuer waren, dass man die Röhren Stück für Stück nachher gebaut hat. Und ich habe dann gefragt, wie es dann dazu kommt. Und wir haben uns lange hingesetzt und hat erzählt, die Schwiegermutter sei nun verstorben und das Haus hätten sie ausgeräumt. Und dieses Radio wäre von dem Großvater der Schwiegermutter, Schwiegermutter gewesen. Der hätte es damals 1930, 31 zu seiner Pensionierung von der Firma geschenkt bekommen. Da aber noch keine Röhren drin waren, konnte man das Radio nicht benutzen. So hat der alte Herr dann, immer wenn er Geld hatte, ab und zu mal eine Röhrenradio gekauft. Und dann ist er nach der dritten Röhre irgendwann mal krankheitshalber verstorben. Das Radio ist seitdem nie benutzt worden. Das ist nie in Betrieb gewesen. Und trotzdem hat die Familie das Radio im Vertiko stehen gehabt und immer wieder geputzt und gereinigt. Das sieht wie nagelneu aus. Wenn Sie das anschauen, sagen Sie, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Radio jetzt 70, 80, 90 Jahre lang existiert und immer noch so gut ist. Eine ganz witzige Geschichte.
Ein wahres Schmuckstück in Ihrer Ausstellung.
Aber wirklich, ja.
Herr Scheinberger, in Ihrem Verein sind etwa 22 Mitglieder. Sind das jetzt mehr Technikfreaks, Technikbegeisterte oder mehr Historiker, Geschichtsinteressierte?
Nein, eigentlich Technik. Also wir würden noch ein paar Historiker gebrauchen können, aber es sind eigentlich alles Technikfreaks. Das sind Computerspezialisten. Das sind. Ich habe neben mir, neben meiner Begeisterung für Radiobastel, habe ich noch zwei Leute. Einer, der das als Hobby macht, und einer, der es früher auch beruflich gemacht hat. Also habe noch zwei Leute drin. Wir, so dass bei uns die Radios auch fachmännisch dann auch gut repariert werden. Mhm. Dann haben wir die Computerleute drin. Dann haben unser Kassierer ist ein Betriebswirt, muss er ja auch sein. Mhm. Dann haben wir Leute, die generell so gern im Internet suchen und uns dann Hinweise geben, was man auch noch suchen könnte. Und wie gesagt, Computertechniker haben wir auch genug. Und einen Designer haben wir, der ist also, der macht auch unseren Jahreskalender und die Plakate designen müssen. Sehr, sehr gut. Und da sind wir sehr froh, dass wir den haben. Also eine gemischte Truppe.
Ein Nebenaspekt, den Sie vorher in dem Vorgespräch erwähnt haben, den ich interessant fand, ist das Design von Radiogeräten, um das Sie sich auch bemühen. Was ist denn da so wichtig dran am Design?
Also, wir haben die Radios sieht aus wie ein Verkaufsregal, aufgestellt von 1925 bis die allerletzten, so in den 60er Jahren, die Küchenradios. Und wenn man die anschaut, erkennt man, oder erst dann, wenn ich sage, und ich habe es dann später auch gelesen, und es stimmt auch tatsächlich, hat man Folgendes gesehen. Die Radios wurden so gebaut, dass man auf der Basis ein Metallchassis hatte. Auf die Metallchassis wurden die Einzelteile drauf montiert. Unten drunter, innen drin in dem Chassis, wurden sie verdrahtet. Und dann wurde über dem Radio der Lautsprecher angebracht, sodass das Radio selber hochkant war. Das war, sagen wir mal, wenn es 20, 30 Zentimeter breit war, dann war es nochmal 20, 40, fast 60 Zentimeter hoch. Mhm. Unten war die Skala, die Senderskala, die man einstellen konnte, die Bedienknöpfe, und obendrauf war der Lautsprecher. Diese Radios waren so üblich bis in den 30er Jahren. Da kam aber dann die Nazi-Zeit, und eines, das besonders günstig war, auch preislich günstig war, war das Vorbild für den Volksempfänger. Die haben es nachgebaut, ganz genau nachgebaut. Allerdings kein Holzgehäuse, sondern ein Bakelitgehäuse, was damals schon sehr modern war. Die Industrie wurde gleichzeitig verurteilt dazu, dass jede Firma auch Volksempfänger genau nach Vorschrift baut und die vertreibt. Es wurden sehr viele dann unter das Volk geworfen, auch die Preise waren relativ günstig. Aber die Firmen konnten deswegen nicht von dem Volksempfänger leben. Die hatten ja noch andere hochpreisige Radios gehabt. Und nun haben sie sich gedacht, um auf dem Kunden gegenüber sich von dem Image des Volksempfängers abzuwenden, haben sie ein neues Design erfunden. Nämlich, die Radios haben unten wieder die Skala gehabt und die Bedienknöpfe, aber nicht oben drüber den Lautsprecher, sondern nebendran, mhm, links oder rechts. Das heißt, das Radio war plötzlich nicht mehr hochkant, sondern quer.
Also Design als Äußerung einer als politischen Meinungsäußerung.
Als äußeren Protest, mhm, den die Nazis nicht gesehen haben oder nicht sehen wollten oder nicht erkannt haben. Aber die Leute, die das bessere Radio kaufen wollten, die haben das schon gesehen und haben diese auch genommen. Die Radios, mit denen man dann auch Auslandssender hören konnte, die ja eigentlich dann nicht verboten, aber verpönt waren, die hießen dann Exportempfänger. Sodass einer, der sich ein solches Radio kaufen konnte, dann sagen konnte, das ist ja nicht für mich, sondern für meinen Schwager in Rumänien. Es ist ja für den Export gedacht.
Das ist Geschichte und Geschichten rund ums Radio. Und Sie haben ja Ihr Wunderkasten mitgebracht mit den Tondokumenten. Und da wollen wir nochmal ein Tondokument anhören und möchte Sie bitten, dann anschließend was dazu zu sagen.
Uhr von 3 Minuten. Fernsehen, das Landsburg und die angeschlossenen Sender. Wir bringen heute den letzten Wehrmachtsbericht dieses Krieges. Aus dem Hauptquartier des Großadmirals, den 9. Mai 1945. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. In Ostpreußen haben deutsche Divisionen nach gestern die Weichselmündung und den Westteil der Dritten Nährung bis zuletzt tapfer verteidigt, wobei sich die 7. Infanteriedivision besonders auszeichnete. Seit Mitternacht schweigen nun an allen Fronten die Waffen. Auf Befehl des Großadmirals hat die Wehrmacht den aussichtslos gewordenen Kampf eingestellt. Damit ist das fast 6-jährige heldenhafte Ringen zu Ende. Es hat uns große Siege, aber auch schwere Niederlagen gebracht. Die deutsche Wehrmacht ist am Ende einer gewaltigen Übermacht ehrenvoll unterlegen. Wir brachten den Rechtlauf des letzten Wehrmachtsberichtes dieses Krieges. Es tritt eine Funkstimme von 3 Minuten ein.
Das war ein Dokument der Zeitgeschichte, Herr Schemberger. Dazu müssen Sie jetzt was sagen.
Ich stelle mir vor, was manche Mutter sich gedacht hat, die 2 Söhne im Krieg verloren hat.
Das war der Sender Flensburg, haben Sie gesagt?
Das war der letzte Sender, der noch funktioniert hat.
Mhm. Ja. Und er hat die Kapitulation?
Der hat die Kapitulation verbreitet, ja.
Wo haben Sie diese Tondokumente, her und gesammelt und?
Ja, gesammelt, und inzwischen gibt's dieses Tondokument auch leichter. Wir haben es damals früher mit großen Schwierigkeiten bekommen. Musste man lange betteln, dass man sowas überhaupt bekommen konnte. Aber inzwischen sind die bekannt. Auch dieses schreckliche Tonband, Tondokument ist also inzwischen bekannt. Wir haben die einfach gesammelt. Mhm. Gell? Einfach damit wir dann auch mal zeigen können, wie damals auch die Sender waren. Wir haben ja auch noch Sender von der damaligen Zeit her. Und wie damals die Sender, wie die Leute erst ganz Europa hören konnten, und dann später wurde das ja verboten. Im Reichsgebiet gab es darauf Zuchthaus und im besetzten Gebieten dann gleich die Todesstrafe, und wie die Leute dann versucht haben, dann trotzdem noch etwas zu empfangen. Und ja, also das ist schon eine sehr spannende Geschichte, allerdings auch teilweise sehr schreckliche Geschichten, die es da gibt.
Und auch diesen Geschichten natürlich widmen Sie sich in Ihrer Ausstellung vom Verein Comporama in Radolfzell. Also wer Interesse hat, ab nach Radolfzell in die Ausstellung vom Verein Comporama. Im Internet findet man auch den Ausstellungsort, wo man das findet, und mehr Informationen zu Comporama. Über den Verein und welche Ideen sonst noch entstanden sind, darüber unterhalten wir uns gleich nach der nächsten Musik.
Because you wouldn't be here otherwise, right? Someone found to let it roll me on the radio. And they told the world just how you felt. It must have fallen out. Your name, but I
Radio ist heute unser Thema. Bei Hallo Nachbarn im Studio ist heute Wolfgang Steinberger, Vorsitzender des Vereins Comporama in Radolfzell. Und wir unterhalten uns über die Radiogeschichte, die Geschichten rund ums Radio. Wir haben gerade ein an sich ganz schreckliches Tondokument gehört. Herr Steinberger, warum ist es denn Ihrer Meinung nach so wichtig, die Erinnerung an die technischen Entwicklungen und die damit zusammenhängenden geschichtlichen Ereignisse wachzuhalten?
Wir halten es für wichtig, die Geschichten wachzuhalten, aus zwei Gründen. Erstens ist es für den Besucher interessanter, wenn er etwas davon hört. Von diesem, also von der politischen Seite, von der gesellschaftlichen Seite des Radios und eben dann auch mit solchen Geschichten, teilweise auch mit den Tondokumenten, die wir haben. Das macht ein Museum dann auch spannender. Ist aber auch so, dass ich denke, man muss solche Geschichten auch dann bewahren und auf und zu erzählen, jenseits von all den Geschichten, die man jetzt im Fernsehen dauernd hört, diese schrecklichen Geschichten, haben wir jetzt ganz andere Geschichten. Wir erzählen anhand eines Radios Geschichten. Und ich denke, das sind einzelne persönliche Geschichten, die man dann hört. Und ich denke, die Leute müssen das auch hören, müssen auch mal gehört haben, wie es damals war. Auch, dass man sich in diese Zeit hinein ein bisschen hineinversetzen kann oder ein bisschen mehr versteht von der Zeit von damals.
Wie sind denn die Reaktionen der Besucher in Ihrer Ausstellung? Jetzt nicht nur speziell über diese Zeit, es deckt ja eine ganz große Zeitspanne ab, Ihre Radioausstellung. Wie sind denn da die Reaktionen? Natürlich auch speziell auf solche Dokumente.
Für die Dokumente haben sie nicht generell was gesagt. Sie schreiben generell ins Gästebuch rein, dass ihnen sehr gut gefallen hat. Und dass es schon sehr bedeutend gewesen wäre, aber sonst nichts.
Die Ausstellung über das Radio läuft noch 2 bis 3 Monate. Sie haben jetzt erst neue Ausstellungsräume bezogen. Wie fühlen Sie sich da?
Ja. Da sind wir sehr froh, dass wir die Räume haben. Die kosten zwar eine Miete, aber wir haben einen großen Ausstellungsraum. Der ist 12 Meter lang und 4 Meter breit, also 48 Quadratmeter, fast 50 Quadratmeter groß mit einer Eingangshalle. Und da haben die Leute die Möglichkeit, nicht nur die Radios anzuschauen und die Geschichten zu hören, sondern auch dort Experimente zu machen. Also die alten Funkgeräte, die Funkensender, die also dann im Ersten Weltkrieg und vorher noch benutzt wurden, selber auszuprobieren. Sie können am Computer etwas ausprobieren und können Dokumente, Originaldokumente anschauen. Ich denke, das ist, also uns macht es einen großen Spaß, eine solche Ausstellung aufzubauen, und die Leute schauen sich gern mit Interesse an.
Also mitmachen ist angesagt. Ja. Haben Sie denn schon Ideen, wenn die Radioausstellung zu Ende ist, Pläne für die nächste Ausstellung? Was steht da auf dem Programm? Kann man schon was verraten?
Ja, der nächste Plan ist von Gutenberg bis zur Schreibmaschine. Da sind wir sind ein basisdemokratischer Verein und jeder darf eben dann einmal wünschen, was er ganz gern hätte. Jetzt müssen wir die Brocken aber erst zusammensuchen. Das haben wir noch nicht so. Wir haben in anderen Radioausstellungen, Computerausstellungen, Rechenmaschinen, die haben wir direkt und können sofort eine Ausstellung von jetzt auf gleich machen. Aber die andere, die werden wir jetzt noch machen. Und danach kommt natürlich eine Computerausstellung, eine große Computerausstellung, weil das ja unser Hauptthema ist.
Also informieren im Internet, wann welche Ausstellung läuft. Comporama Radolfzell, einfach im Internet eingeben. Herr Steinberger, wir könnten uns wahrscheinlich noch stundenlang über Geschichten und Geschichte des Radios unterhalten. Schön, dass Sie bei mir im Studio waren. Hat Spaß gemacht zuzuhören und vielleicht kommen Sie bei der nächsten Ausstellung wieder zu uns. Vielen Dank für das Gespräch und weiterhin viel Erfolg bei Ihrer Geschichtsarbeit und Technik-Sammelarbeit.
Vielen Dank dafür und ich bedanke mich auch, dass ich hier sein durfte. Radio Mono ist ja ein Sender, den wir schon lange kennen und mit dem wir schon sehr gut zusammengearbeitet haben. Ihnen auch alles Gute dazu. Dankeschön.
Das war Wolfgang Steinberger, erster Vorsitzender des Vereins Comporama in Radolfzell, der historische technische Geräte erhält, repariert und ihre Geschichte und ihre Geschichten erzählt und darstellt. Und das war's auch schon wieder mit einer Stunde Hallo Nachbar. Ich wünsche noch einen schönen Abend und im Studio verabschiedet sich für heute Daniel Nestlen. I heard you on the wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young.
stop you coming through.